Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Auch heute zum zweiten Mal in neuer Besetzung. Naja, neu. Begrüße den Steffen.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass es geklappt hat im neuen Jahr. Wir haben ja eigentlich versucht, in der Winterpause, also in der Deutschlandcup-Pause, einmal aufzunehmen. Da hat es dann irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht gepasst. Und im Dezember sind wir irgendwie auch nicht so richtig zusammengekommen. Aber es gab ja zwei Folgen mit Joe Gibbs, die du produziert hast. Danke nochmal dafür. Die waren sehr aufschlussreich.
Ja, und hat auch Riesenspaß gemacht, muss ich sagen. War schön, ja.
Ja, und jetzt können wir uns nochmal ein bisschen dem aktuellen Geschehen widmen, was war eigentlich ja die Hauptaufgabe unseres Podcasts ist.
Ich glaube, uns hat es schon ein paar Mal zwischenzeitlich in den Fingern gejuckt oder auf der Zunge gejuckt oder wie man das nennen darf. Also weil die Huskies haben ja einige Gründe geliefert, wo man hätte drüber sprechen können. Ich glaube, auf alles gehen wir jetzt auch nicht mehr ein, jetzt die Folge. Also das ist ja, wie gesagt, es ist 3 Monate her fast, als wir zuletzt regulär aufgenommen haben. Seitdem ist einiges passiert, aber so das Wesentliche, das werden wir durchkauen.
Ja, genau. Fangen wir mal damit an. Wo stehen die Huskies im aktuellen Liga-Vergleich? Und was ist eigentlich in der Zeit so passiert oder beziehungsweise was ist Gravierendes passiert? Fangen wir einfach mal damit an, dass ja bis Mitte Dezember quasi das Woodcroft-Hockey in altbewährter Form gespielt worden ist. Also das System, was alle kannten und irgendwie auch wirklich viele davon gelangweilt waren. Was wurde denn eigentlich genau daran kritisiert?
Ja, da können wir uns vielleicht auch nochmal auf unsere letzte Folge beziehen. Da haben wir das ja auch angesprochen. Also insgesamt denke ich, so der Hauptkritikpunkt war einfach, dass man insgesamt viel zu passiv agiert hat, also zu defensiv, dass man das Heft nicht selbst in die Hand genommen hat, sondern eben mehr das dem Gegner überlassen hat, dass der Spielaufbau nicht flexibel genug war und dass offensiv so ein bisschen die Lösungen gefehlt haben auch. Also wenn man sich mal festgesetzt hatte in der Offensivzone, dann gab es wenig Kombinationen. Bis dahin war das ja eigentlich so, dass das stand zwar als Kritik im Raum, aber die Ergebnisse haben gepasst. Aber das hatte sich dann Ende November natürlich geändert. Da hat man dann 4 Niederlagen kassiert aus 5 Spielen und dann stand Todd Woodcroft natürlich richtig stark in der Kritik.
Ja, da waren ungefähr 75% der Kommentare unter den ganzen Beiträgen der Huskies Woodcroft rausgefühlt. Daraufhin hat Derek Dinger sich aber öffentlich in einem Zeitungsartikel nach dieser ganzen Kritik hinter Todd Woodcroft gestellt und es hat sich was geändert. Was genau war das?
Ich sag mal so, das Statement an sich, da kann man jetzt natürlich inhaltlich, so wie er dann diese Rückendeckung begründet hat, da kann man natürlich mit der Lupe suchen und sagen, naja, das ist jetzt nicht so ganz schlüssig. Aber insgesamt muss ich erstmal vorab sagen, dass Derek da als Geschäftsführer in seiner Rolle als Geschäftsführer echt einen guten Job gemacht hat, weil er hat da zweimal eigentlich auf Nachfrage der HNA ein ganz klares Statement abgegeben pro Todd Woodcroft. Also hat sich wirklich hundertprozentig hinter ihn gestellt. Und gar keinen Zweifel dran gelassen, dass er irgendwie wackelt. Und man kann, natürlich kann man zu dem Zeitpunkt sagen, naja, Kritik war sicherlich in gewisser Weise berechtigt. Also ich nehme mich da auch nicht mit aus. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch so auf dem Statement, dass ich gesagt habe, oder dass ich wirklich gezweifelt habe, ob wirklich Woodcroft derjenige ist, der diese Wende ja schaffen kann als Cheftrainer. Also da war ich auch sehr am Zweifeln, obwohl ich normalerweise jemand bin, der allgemeinen Trainern erstmal schon, naja, Zeit geben würde und ihnen, also ich bin kein Fan davon, Trainer relativ schnell vor den Bus zu werfen, sondern ihnen generell Zeit zu geben und gerade bei Kassel war es ja so, in der Vergangenheit hat man relativ viele Trainer gehabt, insofern finde ich es generell gut, dass man da auch auf Woodcroft dann weiter baut und was hat sich geändert? Im Grunde kurioserweise genau das, was so auch so sehr kritisiert worden ist. Denn man hat ja wirklich, geschafft, die Spielweise im Wesentlichen zu ändern. Also dieses Passive, das man vorher an den Tag gelegt hatte, das hat man im Grunde ablegen können. Und das hat ja schon angefangen eigentlich mit diesem Wochenende gegen Rosenheim und Weißwasser. wo man noch zweimal verloren hat. Also danach war ja Woodcroft so richtig im Feuer. Aber ich fand, da hat man schon zumindest in Ansätzen gesehen, dass da sich was geändert hat. Also da hat man schon versucht, mit mehr Puckbesitz zu spielen, mehr Zeit in der eigenen Offensivzone zu verbringen. Und da hat man auch in beiden Spielen, also gegen Rosenheim und auch in Weißwasser, je 2-0 geführt, mit 2 Toren Vorsprung geführt, aber dann im letzten Drittel so ein bisschen den Faden dann verloren. Also da war schon zu sehen, dass dieses neue System, das man sich da versucht hat anzueignen, dass das noch nicht etabliert und gefestigt war. Aber danach kamen auch die Ergebnisse, also gegen Landshut spätestens das Spiel am 19. Dezember. Das war richtig überzeugend. Genau, was ist daran neu? Was hat sich geändert? Also wie gesagt, das Thema Puckbesitz, Spielaufbau auch anders. Also man hat vorher oft auf Dump and Chase gesetzt, überwiegend auch, muss ich sagen, erfolgreich. Was ich, da habe ich die Kritiker teilweise nicht verstanden, die das kritisiert haben, weil man hat es auch gut gemacht, also wenn man es gemacht hat, oft auch gut gemacht. Also beispielsweise Puck über die Rundung von der einen Ecke in die andere und dann ist auf der anderen Seite schon einer reingestartet und hat dann eben den Puck schon gehabt ohne großen Zweikampf. Also ich finde, das war jetzt nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, aber natürlich brauchst du mehr Flexibilität. Spielaufbau ist flexibler inzwischen. Also man schafft es, den Puck inzwischen durch die neutrale Zone ins Angriffsdrittel zu tragen. Und im Angriffsdrittel ist es so, dass man viel direkter aufs Tor geht mit dem Puck. Also der wird schneller aufs Tor gebracht. Was auch gut ist, dass die Verteidiger sich häufiger einschalten. Die waren vorher, hat man das Gefühl gehabt, das war verboten für die. Die haben an der blauen Linie geklebt. Und jetzt sind eben Verteidiger ja, viel häufiger mit Offensivaktionen beteiligt, gehen dann auch mal hinters Tor oder gehen einfach viel tiefer, werden dann von Stürmern abgesichert. Insgesamt, wenn man sich dann im Drittel festgesetzt hat, dann laufen Kombinationen flüssiger. Also man hat den Eindruck, da ist was einstudiert. Ja, das sind alles Dinge, die, wie gesagt, vorher, haben wir alle vermisst gefühlt. Und jetzt hat man es geschafft, das tatsächlich innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Wochen vielleicht zu etablieren. Und das hat sich ja auch gezeigt, über die Wochen hinweg, auch wenn es wieder kleine Rückschläge zwischendurch gab, dass das auch eben erfolgreich ist. Also dass dann die Punkte oder die Siege dann fast automatisch kommen.
Ja, du sprichst die Rückschläge an. Wie sind denn vor dem Hintergrund der schwächeren Auftritte jetzt zum Beispiel gegen Regensburg oder in Düsseldorf und naja, auch das Spiel gegen Bad Nauheim? Wie ordnest du das ein?
Ja, vielleicht sehe ich es auch so ein bisschen rosarot. Aber ich meine, klar, das waren dann wieder Rückschläge. Also man hat, wie gesagt, gegen Landshut gewonnen, in Bad Nauheim extrem überzeugend gespielt. Auch das Heimspiel gegen Weiden war gut, kurz vor Weihnachten am 23. Und dann kamen diese Niederlagen erst in Düsseldorf und dann zu Hause gegen Regensburg, wo dann die Kritiker wieder um die Ecke kamen und gesagt haben, naja, das war jetzt nur ein Wetterleuchten und es hat sich ja doch nicht so viel geändert. Aber dann hat Todd Woodcroft auf der Pressekonferenz nach dem Regensburg-Spiel eigentlich einen Grund angebracht, wo er gesagt hatte, naja, wir sind wirklich körperlich angeschlagen, weil wir gerade eine Grippewelle im Team haben. Und das war für mich auch schlüssig und glaubwürdig, weil Woodcroft normalerweise, also in der Vergangenheit, keiner war, der irgendwie billige Ausreden gebracht hat auf Pressekonferenzen. Und da hat er eben gesagt, hier, es ist erklärbar, weil wir eben nicht fit sind, weil wir viele Infekte haben und viele Spieler spielen, die eigentlich ins Bett gehören oder die einfach nicht körperlich nicht fit waren. Und deswegen fand ich das auch logisch, dass man, wenn man eben körperlich nicht auf der Höhe ist, dass man dann diese neue, aktivere Spielweise noch nicht komplett umsetzen kann, weil man dann wahrscheinlich auch unterbewusst oder unabsichtlich in diese Passivität wieder reinfällt. Und insofern war das erklärbar, zumal ja, die DEG da zu dem Zeitpunkt mit Harry Lange hatte so ein bisschen Aufwind gehabt, auch durch den neuen Trainer. Und ja, von daher, das war. Insofern, da gab es Gründe dafür. Und das Spiel gegen Bad Nauheim, ja, da kann man natürlich jetzt wieder schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und das fand ich tatsächlich, da gibt es natürlich keinen Grund mehr, irgendwie mit Grippewelle zu kommen. Vor allem im zweiten Drittel war das tatsächlich also relativ schwach, richtig schwach, eher so ein Rückfall in alte Zeiten. Aber das Entscheidende war für mich dann, oder das war für mich die Quintessenz dieses Spiels, dass du es trotz 2-4 Rückstandes geschafft hast, im letzten Drittel wieder ein, zwei, drei Gänge hochzuschalten. Und im Grunde ist das ja das, was davor auch immer kritisiert worden ist, dass gesagt wurde, sobald du zurückgelegen hast, warst du erledigt, weil du nicht in der Lage warst, wieder in die Offensive zu schalten, also wieder zu switchen. Und das war gegen Bad Nauheim, ich will fast sagen, erstmals der Fall, dass gesagt wurde, okay, wir haben jetzt nach der nach Beginn des dritten Drittels fast zwei Eigentore gemacht, also haben denen eine 4-2-Führung geschenkt, aber egal, wir schütteln uns und wir geben wieder Gas. Und dann hast du die, auch wenn Bad Nauheim natürlich jetzt nicht der Gradmesser ist, die sind auch nicht gut drauf gewesen zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem, du hast es geschafft, dieses Spiel zu drehen und dann letztendlich mit 6-4 zu gewinnen. Das war zum ersten Mal in der Saison der Fall, dass du eben diesen Rückstand gedreht hast im letzten Drittel. Und ich denke eben, dass so etwas vor Mitte Dezember mit der Ausrichtung, die du davor gehabt hast, nicht möglich gewesen wäre. Also für mich ist da ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, auch wenn es natürlich zwischenzeitlich immer mal Rückschläge gab. Die wird es in Zukunft auch wieder geben. Aber so von der Ausrichtung her, da bin ich deutlich optimistischer jetzt, was die Saison angeht, als Mitte Dezember oder Anfang Dezember. Da gab es ja auch diese Niederlage Anfang Dezember in Krefeld. Das war eine Offenbarung, hätte ich fast gesagt, weil da hast du ja wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Also da gab es auch von vielen Krefeldern Fans die Rückmeldung, so nach dem Motto, ja irgendwie die Huskies, die wirkten eher so wie so ein Team auf Platz 8 stehend und nicht wie der ärgste Konkurrent. Also das war schon krass. Vielleicht war diese Niederlage auch so eine Art Aha-Effekt intern, dass man gesagt hat, okay, wir müssen was ändern.
Können die Huskies ja am Sonntag zeigen, ob sich was geändert hat oder
absolut,
nicht.
Absolut, absolut. Also man kann natürlich sagen, dass jetzt diese überzeugende Siege überwiegend gegen Teams zustande gekommen sind, die jetzt nicht der Gradmesser sind. Wobei ich finde halt auch Bietigheim, die waren richtig gut drauf, auch Ravensburg zuletzt. Das war das Team der Stunde und du gewinnst da echt überzeugend bei denen. Aber klar, Krefeld ist der absolute Benchmark und das wird wirklich, da wird man wirklich sehen, in welche Richtung es geht, ob das wirklich, ob man mit denen mithalten kann. Bin ich noch vorsichtig, aber vielleicht sind wir Sonntag ein bisschen schlauer.
Du hast eben angesprochen, die Aussichten für die restliche Saison. Was sind sie denn? Oder was sind denn deine Aussichten für die restliche Saison?
Also, wie gesagt, ich bin dadurch, dass jetzt wirklich sich einiges getan hat in der Ausrichtung, dass wir schwerer auszurechnen sind, auch für den Gegner, dass das Team so spielt, wie es das Spielermaterial auch hergibt, eben selbst das Heft in die Hand zu nehmen und eben offensiver zu spielen. Dadurch sehe ich das, denke ich schon, dass wir viel näher dran sind an dem großen Ziel am Aufstieg. Aber ob es dann für Krefeld reicht, das ist eben dann die andere Frage. Also wir sind sicherlich näher dran, aber Krefeld ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Also die haben auch in der Vergangenheit, in den letzten Spielen echt sehr auf hohem Niveau abgeliefert, also sehr abgeklärt gespielt, haben ihre Spiele sehr souverän auch gewonnen teilweise. Aber das muss man tatsächlich abwarten. Aber für mich geht es halt auch darum, immer um die Frage, was kann man erwarten, beziehungsweise was kann man den Huskies vorwerfen oder dem Trainerteam vorwerfen. Und was man immer erwarten sollte in gewisser Weise, ist, dass das Trainerteam nahezu das Optimum aus dem vorhandenen Spielermaterial rausholt. Das ist für mich immer so die oberste Prämisse. So, und ob es dann reicht für Krefeld oder für irgendein anderes Team, das ist dann die zweite Frage. Weil wenn Krefeld auch 100% rausholt aus dem Team, Thomas Popisch in dem Fall als Cheftrainer, so, dann wird Krefeld aufsteigen. Das ist relativ klar für mich. Na, also das ist immer so die Frage, auch bei dieser Frage, die ja immer im Raum steht, ist Todd Woodcroft der richtige Trainer und so weiter und so fort. Und wichtig ist für mich, dass man sehen muss, holt er das Optimum aus dem Team raus, ja oder nein? Und daran entscheidet sich für mich im Grunde auch diese Trainerfrage.
Okay, jetzt haben wir über Trainer gesprochen. Jetzt reden wir mal über die Akteure auf dem Eis. Gibt es da Spieler, wo du sagst, die sind nicht wiederzuerkennen, die stechen ja besonders hervor im Vergleich zu vor Dezember, sagen wir mal?
Ja, da gibt es tatsächlich einige. Also dann, man muss ja so erstmal so ein bisschen die Leistungsträger rauspicken. Das ist das, was mir übrigens in der Diskussion davor, was mich da so ein bisschen gestört hat, dass wenn es nicht läuft, dann ist man oft nicht entweder bei Garland beispielsweise oder bei Tyler Benson. Also das sind ja eigentlich diejenigen, wo man sagen muss, naja, die müssen es richten, das sind die Leistungsträger, die stehen an vorderster Front, sondern dann pickt man sich immer wieder Spieler raus, die einfach Rollenspieler sind, wie beispielsweise Hans Detsch oder Marco Müller. Die werden dann immer gerne mal genommen und als Sündenböcke irgendwie rausgestellt. Und das, weiß ich nicht, das ist etwas, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber unabhängig davon ist es jetzt tatsächlich so, dass die Leistungsträger auch wirklich ja, im Grunde mit diesem Aufschwung auch abliefern. Also Bodie White würde ich als erstes mal nennen, der ja vorher echt ein bisschen wackelig war und gerade hinten Unsicherheitsfaktor, aber der ist wirklich offensiv deutlich stärker, torgefährlicher mit guten Aufbaupässen und hinten eben mit deutlich weniger Aussetzern. Also der kann wirklich durch seine, dadurch, dass er auch läuferisch so stark ist, kann er da Löcher reißen und allein auch mal was initiieren. Also Bodie White ist inzwischen so ja in diese Nummer 1 Verteidigerrolle reingewachsen. Vorher haben wir immer so geguckt, ja, wer ist denn so dieser Top-Verteidiger, an dem sich alles orientiert, aber Bodie White, der wächst da so langsam oder ist in den letzten Wochen wirklich so langsam da reingewachsen. Das ist das eine. Ja, Hunter Garland und Tyler Benson, die finde ich, haben nochmal eine Schippe draufgelegt, also sehr spielfreudig, spielen auch viel geradliniger, also zocken nicht mehr ganz so viel, sondern gehen viel geradliniger aufs Tor. Und wer mir auch gut gefallen hat, ist neben Jake Weidner auch vor allem Yannick Valenti. Das war ja auch so einer, der oft in der Kritik gestanden hat. Den finde ich echt in den letzten Wochen richtig gut. Also läuferisch, sehr agil, irgendwie gefühlt verbessert, stärker als vorher und insgesamt auch ein bisschen kompletter. Also er ist nicht nur dieser Typ Torjäger, der ja an seinem Torschuss sich orientiert oder daran gemessen wird, sondern auch Vorlagengeber inzwischen ist. Also gefällt mir auch gut, Yannick Valenti, in letzter Zeit.
Könnte man meinen, dass sie mit dem System vielleicht auch ein bisschen besser zurechtkommen, ne?
Ja,
Gerade die
also
Garden.
das scheint so zu sein. Also das hat man ja so ein bisschen unter der Hand immer mal wieder gehört, ob das jetzt irgendwelche haltlosen Behauptungen waren oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es kann schon sein, dass die Spieler mit diesem defensiveren System eben nicht so zufrieden waren oder daran auch nicht so viel Spaß haben. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Also wenn, ich weiß, früher beim Fußball oder vielleicht kennst du das auch von deinen Jungs, wenn du die Kids betreust, die haben natürlich gerne einen Puck und spielen gerne offensiv, anstatt da hinten ja, abzusichern und die Laufarbeit zu machen für nichts und wieder nichts. Also ich glaube, das liegt in der Natur eines jeden Eishockeyspielers, dass er lieber offensiver spielt und gerade eben so Spieler wie Garland, Benson oder auch Yannick Valenti, die wollen natürlich mehr den Puck haben als den Puck hinterherrennen. Das glaube ich schon, dass das einfach, wie gesagt, das passt viel mehr zu unserem Spielermaterial, das, was wir jetzt spielen.
Ja, auch ein Bodie White muss er auch dazu. Also so, ne, gerade weil er eben offensiv stark ist als Verteidiger. Ja.
Genau,
Ja.
und nochmal, ich will nochmal, nur weil ich ihn eben erwähnt habe, Hans Detsch, so ein bisschen als Sündenbock. Also, wenn man auf die Statistik schaut, er ist im Verhältnis zu seinen gespielten Spielen bei relativ wenig Gegentoren bei 5 gegen 5 oder bei gleicher Spieleranzahl auf dem Eis. Und das äußert sich so ein bisschen ja auch bei der Plus-Minus-Statistik. Also, wenn man aktuell mal schaut, da ist Hans Detsch, der steht bei plus 9 und da ist er fünftbester komplett von der kompletten Mannschaft. Also, Wild ist der Beste mit plus 14, dann kommen Turgeon, Hölscher, Benson. Und dann kommt eben Bodnarczak, Schütz und Detsch, die haben alle plus 9. Also das passt so ein bisschen dazu. Und es ist natürlich klar, man guckt aufs Eis, man sieht, dass er nicht der Schnellste ist, dass er nicht der Agilste ist, aber die Statistik spricht im Grunde für ihn. Und deswegen finde ich, das muss man immer so ein bisschen auch im Auge behalten, dass man eben ja nicht in dieses Schubladendenken verfällt, auch bei Marco Müller, sondern dass man auch so ein bisschen ja versucht zu schauen, was gibt die Statistik her oder wie. Was könnte der Grund dafür sein? Weil das wurde ja auch immer so ein bisschen gefragt, wie kann es sein, dass Woodcroft so Spieler wie Hans Detsch oder Marco Müller immer wieder bringt, während andere eben nicht spielen dürfen. Aber wie gesagt, dann muss man sich überlegen, was könnte der Grund sein? Und zumindest mit Blick auf die Statistik gibt es da den einen oder anderen Grund schon, eben auf diese Spieler zu bauen.
Ja,
Eine andere Frage, ja.
wir können jetzt noch über Plus-Minus diskutieren, aber jetzt aber nicht.
Wie sinnvoll das ist, ja klar. Also das
Ja.
ist ein anderes Feld dann, ja
Ja.
klar. Wie
Was wolltest du
aussagekräftig
sagen?
das ist. Habe ich schon wieder vergessen. Weiß ich schon gar nicht mehr.
Na gut.
Keine Ahnung, kann nicht wichtig gewesen sein.
Können wir generell aber noch mal über Personal reden? Also es gab ja auch ein paar Zugänge in der Zwischenzeit, also machen wir es mal chronologisch. Manuel Schams kam am 14. Oktober, Colin Smith kam am 24. Oktober, Luka Münzenberger als Laie am 11. November und Kaspar Daugavinsch am 18. November. Wie ordnest du die Verpflichtungen ein?
Ja, also erstmal überraschend, dass die Huskies personell so früh schon aktiv geworden sind. Aber im Grunde kann man ja, aus jeder Personalmaßnahme, auch bei den Abgängen kommen wir ja später nochmal drauf. Das ist schon im Großen und Ganzen sinnvoll, was da gemacht worden ist. Also gerade Manuel Schams und Luka Münzenberger als Verteidiger sind echt gute Ergänzungen für die Defensive, also für die Breite einfach. Sind beide für ihr Alter physisch gut und auch läuferisch relativ gut. Klar, die zahlen noch Lehrgeld, also die machen ihre Fehler. Gerade Münzenberger ist ja einer, der natürlich ab und zu mal wackelt hinten drin und den einen oder anderen Fehler macht, aber trotzdem, das ist so, dass die beiden jetzt regelmäßig Eiszeit bekommen, also zumindest Münzenberger Schams würde ich mir noch mehr wünschen, fast schon. Aber beide Verpflichtungen haben eigentlich dafür gesorgt, dass man hinten viel breiter und flexibler aufgestellt ist und auch auf Verletzungen oder ja, dass man da viel besser drauf reagieren kann. Also das zu den beiden Jungs. Dann Colin Smith war ich sehr verwundert, weil der hat ja auch so eine gewisse Vergangenheit und er eigentlich ein Spielertyp ist, der zu Todd Woodcroft nicht so richtig passt. Also Smith ist ja wirklich dieser Typ Spielmacher, aber defensiv natürlich nicht so gut, nicht sehr laufstark, auch eher soft in seiner Art zu spielen. Aber im Grunde kann man das ja ad acta legen, weil der war ja relativ schnell wieder weg.
Genau, der war weg und wollte wieder zurück. Hat dann aber aus Kasseler Sicht wurde das Ganze abgelehnt, weil man das Budget schon wieder verplant hatte für eine lettische Legende. Ja, wie ordnest du die Verpflichtung von Kaspars Daugavpils ein?
Ja, aus heutiger Sicht muss man natürlich da ein Fragezeichen hintermachen. Also damals konnte man natürlich sagen, wow, wenn du so einen Spieler verpflichten kannst, dann musst du den holen. Also es war ja offensichtlich so, dass Daniel Kreuzer, zumindest hat er in der HNA das so erzählt, sinngemäß, dass er beim Deutschlandcup zugeschaut hat und Daugavpils eben für Lettland gespielt hat. Und dann hat er sich damit befasst, hat mal geguckt, wo er gerade spielt und was er gerade macht. Und ja, dann kam es eben dazu, dass er ihn nach Kassel gelotst hat. Und ich glaube, die Hoffnung war tatsächlich da, dass Daugavpils eben, weil er auch in Lettland gespielt hat, in der lettischen Liga, dass er relativ fit ist. Aber so diese hohen Erwartungen, auch aufgrund seiner Vita, die konnte er natürlich bisher nicht erfüllen. Also er war natürlich, das wurde dann auch mal zwischenzeitlich gesagt, dass er zeitweise angeschlagen war und eigentlich gar nicht gespielt hätte, wenn nicht andere Imports auch krank oder angeschlagen gewesen wären. Aber insgesamt hat er eine Phase gehabt, wo er wirklich sowohl vom Kopf her als auch körperlich sehr langsam und behäbig und verunsichert wirkte. Das wurde zuletzt ein bisschen besser. Also man kann schon in gewissen Situationen kann man schon sehen, was er für Fähigkeiten hat. Also dass er einfach ein Spieler ist, der eine gewisse Extraklasse hat. Aber ich frage mich eher, und da fällt mir so dieser Vergleich zu James Wisniewski damals ein, welche Rolle er bei Olympia spielen soll, weil Wisniewski, da war es ja eigentlich auch so, dass er zwar also bei uns eine sehr gute Rolle gespielt hat, zunächst am Anfang, aber bei Olympia, da durfte er dann nur Powerplay spielen, weil es läuferisch nicht gereicht hat.
Stimmt.
Ja, und bei Daugavpils, ich befürchte was Ähnliches, weil ich glaube nicht, zumal bei Olympia, da sind ja die ganzen NHL-Cracks noch dabei, die ganzen Top-Leute. Da könnte es, glaube ich, für ihn schon schwierig werden. Also da bin ich wirklich mal gespannt, welche Rolle er für Lettland spielen kann. Bezogen auf Kassel, ich glaube, es ist gut, so einen erfahrenen Mann in der Mannschaft zu haben oder auch eine Alternative zu haben, aber für mich ist er tatsächlich auch nicht mehr als eine Alternative. Also ich finde mit Mitch Hölscher gerade jetzt das letzte Spiel gegen Freiburg am Sonntag, da hat er ja mit Garland und mit Benson zusammengespielt erstmals und da hat er einen richtig guten Job gemacht. Also ich finde die Huskies mit Hölscher nicht unbedingt schwächer als mit Daugavpils. Also das wird, glaube ich, ein interessantes Duell da intern, wer da der vierte Import ist. Kann man vielleicht gegen Krefeld schon sehen, wer da spielt.
Wobei am Freitag ja auch Goldhelm rausrotiert ist und du hast trotzdem noch geliefert, ne? Also das war ja, naja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt das Schöne, dass eben es ist egal, wer spielt und auch wer mit wem zusammenspielt. Das ist ja auch noch vielleicht für mich ein Punkt, weil dieses Thema, ja, Reihenlotto wurde es immer genannt, oder dieses Durcheinanderwürfeln für uns Außenstehende, für uns Laien von den Sturmreihen, das wurde ja auch immer wieder kritisiert. Aber auch zuletzt wurden die Reihen immer wieder umgestellt und auch innerhalb eines Spiels umgestellt. Und es hat sich nicht negativ ausgewirkt. Also, und das ist eben die Sache, sobald die Ausrichtung stimmt, sobald das System stimmt und alle das verinnerlicht haben, scheint es mehr oder weniger eine kleinere Rolle zu spielen, wer mit wem zusammen spielt. Also wie gesagt, gerade Garland Benson mit Hölscher gestern zum ersten Mal zusammen auf dem Eis für ein komplettes Spiel, und die haben zusammengespielt, als würden sie sich schon seit 20 Spielen kennen. Ja, also ich glaube einfach, dass dieses Thema Reihenzusammenstellung, auch wenn wir uns so ein bisschen daran aufhängen und sagen, ja, der mit dem ist besser als der mit dem und so, vielleicht spielt das tatsächlich in der Praxis gar keine so große Rolle. Wie ist denn das bei deinen Jungs eigentlich, wenn man das vergleichen kann bei der U? Wo spielt der große U11, U13?
U13.
Ja. Ja. Gibt es da feste Reihen oder darf da auch jeder mit jedem?
Na gut, also wenn wir ein bisschen ausholen, du musst ja auch immer schauen, dass alle immer die gleichen da sind. Das ist schon mal relativ selten, okay. Weil natürlich vielleicht oben drüber die ein bisschen anders besetzt sind oder auch Engpässe haben, und wenn mehrere zur selben Zeit spielen, dann gibst du auch mal Spieler ab. Versuchst natürlich schon, dass die mal mit fixen Partnern, aber also das ist eigentlich noch nicht so gang und gäbe. Also so, das so.
Und wahrscheinlich so dieses Thema Taktik und System, das spielt bei den Jungs noch bei U13 noch keine so ganz so große Rolle, ne?
Ja, genau. Also so, klar machst du auch mal schon mal so ein paar Sachen, Aufbau und sowas oder Zone Exit, Zone Entry und sowas, das versuchst du schon. Klar, musst du ja jetzt anfangen. Die switchen ja jetzt gerade auf Großfeld, also oder beziehungsweise U13 ist das erste, was auf die erste Jugend, die auf Großfeld spielt. Und wenn du dann den jungen Jahrgang, der muss dann ja generell sich erstmal orientieren. Aber also so feste Reihen gibt es eigentlich in dem Sinne eigentlich nicht. Also jetzt zum Beispiel das Turnier, sprechen wir nachher nochmal drüber, in Mannheim, auch während des Turniers dann halt mehrfach mal umgestellt, weil dann vielleicht auch mal einer krank wird oder was auch immer. Ne? Also das passiert halt auch alles noch. Kriegen noch keine Eigenblutversorgung, wenn die Grippe haben.
Ja.
Ja, genau. Ja, also bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin mal gespannt, ob das halt wirklich aufgeht, dann auch, sage ich mal, in der Crunch-Time, ne? Also dieses Reihenwechsel. Wenn jeder mit jedem spielen kann und das wirklich so funktioniert, wie im angegebenen Beispiel von dir, dann gehe ich da voll konform mit. Na, hast du in der Vergangenheit natürlich auch gesehen, wenn du wirklich so eine brutal eingespielte Reihe hast, was die halt auch in den Playoffs dann bewirken kann, ne? Also die bringst du dann und dann ist sie halt auch gefährlich, ne?
Ja. Und, also gewisse Pärchen, sage ich mal, die gibt es ja schon irgendwie schon immer, wo du das Gefühl hast, die sind fest zusammen. Also Weidner und Valenti beispielsweise, die spielen schon gefühlt schon die ganze Zeit fest zusammen. Oder auch Garland und Benson im Großen und Ganzen eigentlich auch zusammen. Manchmal Garland als Center, manchmal als Flügelstürmer, je nachdem. Aber so gewisse Pärchen gibt es ja eigentlich schon immer. Aber ja, ich bin auch gespannt, wie das dann in den Playoffs tatsächlich dann auch aussieht. Also ob dann, ob es bei diesen festen Reihen bleibt, oder ob man auf feste Reihen setzt, die dann tatsächlich nur geändert werden, wenn es taktisch notwendig ist, weil es vielleicht nicht so richtig läuft oder wenn es Verletzungen gibt. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann tatsächlich im März oder im Frühling aussieht, im April aussieht.
Gut, sprechen wir nochmal über die Spieler, die nicht mehr dem Rudel angehören. Da hatten wir Alec Arroad am 23.10. nach Ravensburg. Markus Freis ist quasi an dem Tag gegangen, als ein bisschen später, ne? Als Münzenberger verpflichtet wurde.
Um den Dreh her.
Und Colin Smith wurde dann am 6. Dezember quasi offiziell verabschiedet. Also brauchen wir eigentlich nur die ersten beiden.
Ja. Wobei ich finde, beide sind natürlich so klassische Beispiele für Spieler, die eben in einem stark besetzten Kader bei den Huskies nicht mehr so sehr zum Zuge gekommen sind oder nicht die Rolle gespielt haben, die sie sich vielleicht gewünscht haben. Und dann ist es zwangsläufig, dass man sich da umguckt. Und ja, im Grunde beide haben auch den richtigen Weg, dann sind den richtigen Weg gegangen, weil im Grunde Freis gehört zu den ersten 6 Verteidigern jetzt in Weißwasser. Der spielt regelmäßig, erhält viel mehr Eiszeit als vorher in Kassel oder viel mehr Einsatzzeiten. Und bei Alec Alroth ist es auch so, dass er da in der zweiten Sturmreihe spielt mit Nick Latta und mit Odin Tufto, der neu gekommen ist bei Ravensburg. Außerdem spielt der Powerplay der Alec Alroth. Also der hat auch ordentlich gepunktet. Von daher, da haben beide wahrscheinlich genau den richtigen Schritt gemacht. Also ich finde es natürlich gerade bei Alec Alroth schade, weil er natürlich auch lange dabei war bei den Huskies, schon einige Jahre. Aber okay, das ist dann leider so, wenn der Trainer nicht mehr auf einen baut oder wenn man selbst auch nicht mehr in der Lage war, möglicherweise diese Rolle auszufüllen, die der Trainer für einen vorgesehen hat, dann muss man sich umorientieren. Das haben beide gemacht und ich denke, beide haben es genau richtig gemacht.
Gut. Haben wir eigentlich das Huskies-Update soweit ganz gut beleuchtet, glaube ich, und die Themen, die relevant waren seit unserer letzten Aufnahme, die wichtigen, haben wir drüber gesprochen. Gucken wir uns mal die Liga an. Was es da so für große Veränderungen gibt. Also wenn man mal an die Tabellenspitze schaut, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert.
Genau, also die Top 3, Krefeld, Kassel, Rosenheim, die liefern echt ab. Du hast es rausgeschrieben, aus den letzten 10 Spielen jeweils 8 Siege, alle 3.
Ja.
Also das ist so ein Trio, das sich auch absetzt jetzt vom Rest der Liga. Landshut ist rausgefallen, die konnten das hohe Tempo nicht mitgehen. Ein bisschen überraschend vielleicht. Also die orientieren sich ein bisschen nach unten eher. Und dann gibt es natürlich Teams, die im Herbst noch unten drin gestanden haben, aber sich rausgearbeitet haben. Wie Bietigheim, das überrascht mich total. Also ich weiß nicht so richtig, wo die das hergeholt haben. Also die haben natürlich Cole Fonstedt verpflichtet dann als Ersatz für Dosti, der sich verletzt hat. Und im Grunde mit dieser Verpflichtung kam auch dieser Aufschwung bei Bietigheim mit rein. Also der konnte als Center wirklich den richtig guten Impuls geben, hat dann den Jack Dugan auch so ein bisschen mitgezogen. Also die Imports, die liefern bei Bietigheim richtig ab, hat die richtig hochgespielt. Die spielen um Platz 4 im Moment. Mhm. Und Ravensburg, die war natürlich, es war überraschend, dass die unten drin standen, haben sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, spielen auch um die Playoff-Plätze. Das hat sich geändert. Ja, und unten unsere Freunde aus Freiburg, da hoffen jetzt auf ihren Trainer Jure Veit, der natürlich auch ein paar Impulse reingebracht hat. Also Freiburg jetzt deutlich stabiler, die sind noch Vorletzter, aber 7 Punkte Rückstand auf Platz 10, da geht zumindest noch was.
Ja, also 4-7 ist trennt wieder 4 Punkte. Oben das Trio ist 14 Punkte weg vor Landshut, das ist schon, das ist wirklich eine ganz schöne Rallye, die drei da hingelegt haben. Ne? Ich meine, gut, wenn man jetzt nur mal die reine Siegesserie nimmt, Krefeld mit 6, Kassel mit 5 und Rosenheim seit 4 Spielen ungeschlagen. Wie du eben auch gesagt hast, beide 8 von 10. Ganz unten, Kaufbeuren. Bold Prediction, kommen die noch da weg, oder?
Nee, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die haben im Grunde ihr komplettes Pulver schon verschossen. Also sie haben Trainer gewechselt, die haben alle 6 Importlizenzen investiert. Haben natürlich Verletzungspech auch, das kommt auch noch oben drauf. Also ich wüsste nicht, wie die da, da unten rauskommen, schon gar nicht. Ich glaube, die können fest mit den Playdowns rechnen und denen geht es halt eben darum, sich dann bis März irgendwie so aufzustellen, dass du dir da irgendeinem zweiten Team da richtig auf den Sack gehen kannst. Also ich glaube, was anderes kann Kaufbeuren nicht machen in der jetzigen Situation. Ja,
da musst du wirklich hoffen, dass du da irgendwie nochmal so einen Lucky Punch in den Playdowns bekommst.
Genau, es hat ja Selb, glaube ich, ab und an schon mal geschafft, zweimal hintereinander. Die waren ja, meine ich, auch zweimal hintereinander relativ abgeschlagen und dann haben sie sich wirklich so hingestellt, dass sie dann das noch gedreht haben über die Playdowns. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es diese Malus-Regelung gibt, dass wenn du einen gewissen Punkteabstand zum nächsten hast, dass du dann ein Spiel mehr oder zwei Spiele mehr gewinnen musst als der Gegner. Genau, aber ja, Kaufbeuren, ich glaube, die sind, Stand jetzt sind die ganz klar der erste Anwärter auf den Abstieg. Ja. Noch eine lustige Geschichte, Rosenheim, wenn man sieht, wie die ihre Spiele gewinnen, das sind die One-Goal-Games tatsächlich. Also das, was Todd Woodcroft immer von seinen Huskies erhofft oder verlangt, das ist das, was Jari Parsan mit Rosenheim macht. Also die haben gerade zuletzt auch relativ viele enge Spiele auch gewonnen mit einem Tor Vorsprung. Aber das bringt genauso 3 Punkte wie alles andere, wie ein hoher Sieg.
Wer so langsam da nach unten geht, Weiden. Ne? Also die waren, ich meine, gut, das ist immer noch alles eng, aber die waren auch mal ein bisschen höher, arbeiten sich so langsam, aber sicher weiter nach unten, momentan aus den Playoff-Plätzen raus. Klar, ein Spiel weniger, ein Punkt weniger, also ist man noch dran, aber so, ich glaube, in der Formtabelle sah das nicht gut aus bei Weiden.
Ja, die hatten natürlich auch Verletzungspech oder haben immer noch, also Thomas Rubisch als Nummer 1 Center, der ist, glaube ich, raus für die komplette Saison, ist natürlich übel, also wenn du auf den baust oder wenn alles mit ihm steht und fällt, das ist schon schwierig, da das zu kompensieren irgendwie. Aber ich glaube, die haben einen guten Trainer und die haben mich auch, jetzt, die waren ja auch in Kassel am 23.12. schon relativ schwach besetzt. Ich mache mir um die nicht so viel Sorgen. Also ich sehe da eher Kaufbeuren und dann im zweiten Schritt Freiburg und unsere Freunde aus Bad Nauheim, keine Ahnung. Das ist so ein Dark Horse. Es könnte komplett schief gehen, aber die können sich auch wieder hochretten. Bin ich auch mal sehr gespannt.
Gut, hast du sonst noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt zur Lage der Liga?
Nee, eigentlich nicht, außer dass es natürlich wieder total eng ist und dass ich froh bin, dass wir in diesen Top 3 drin sind und nicht in diesem Rennen da um Platz 4 bis 8, 4 Punkte zwischen Landshut und Grimmitschau auf 8. Also ich glaube, wenn du da wirklich mal drin bist, wenn es so eng ist und du erwischst eine schwierige Phase durch Verletzungspech oder durch eine Krankheitswelle, da kannst du schon irgendwann mal entscheidende Punkte verlieren. Also da ja, bin ich wirklich sehr froh, dass wir da aus dieser Rallye da raus sind, aus diesem Schweinerennen und dass wir da uns wirklich jetzt mit Krefeld und mit Rosenheim streiten um die Top-Plätze. Sollte man, das ist vielleicht auch so grundsätzlich, da sollte man einfach mal dankbar für sein, dass wir wirklich, dass die Huskies seit Jahren oder über im Grunde die komplette DEL2-Historie jetzt seit 2014, das Schlechteste war mal Platz 7, das muss man sich mal vorstellen, das war 2019. Und danach hat man immer im Grunde Playoffs erreicht oder um die Meisterschaft irgendwie mitgespielt im Großen und Ganzen. Und das hat sonst kein Team geschafft. Also selbst die Bietigheim Steelers, die ja dann eigentlich so dieses Nonplusultra immer lange Zeit waren, die sind ja klar sind mal aufgestiegen, sind dann aber wieder abgestiegen. Also von daher, ich finde, das kommt manchmal in der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz. Also wir haben natürlich hohe Ansprüche und Aufstieg ist immer das Ziel, aber an anderen Teams sieht man einfach, dass es auch mal richtig schief gehen kann. Und beispielsweise die Düsseldorfer EG, die Ruhmreiche, die aus der DEL gekommen ist, die haben auch ihre Probleme jetzt.
Aber die haben jetzt Harry Lange.
Ja, finde ich gut. Also, das war ein guter Move aus meiner Sicht.
Bin mal gespannt, was er noch bewirkt. Gut, dann hätten wir jetzt eigentlich nur also zwei kleine Updates, die wir beim letzten Mal eigentlich angerissen haben. Wir haben ja lange über die Problematik des Gäste-Fanblocks gesprochen. Da gab es dann nach unserer Aufnahme nochmal die Ankündigung, dass man jetzt doch auf Vario-Sitze umrüstet oder umrüsten möchte. Ich bin mal gespannt, gab es da ein Zeitziel zu? Ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt
Ja,
schon so
es wurde,
lange.
glaube ich, gesagt, dass diese Sitze im Januar kommen, angeliefert werden und dann im Februar, frühestens im Februar, dann eingebaut werden. Ich meine, so wurde das angekündigt. Ja, gut, dass es da jetzt eine Lösung gegeben hat. Also, das wurde jetzt ja so verkauft, dass das schon immer genau die Lösung war, dass das wohl technisch nicht umsetzbar war davor. Aber man wollte das wohl immer schon so machen, wurde jetzt gesagt. Aber ich glaube, was auch eine Rolle gespielt hat, ist einfach dieser öffentliche Druck, den es gegeben hat seitens der Fans. Ausdrücklich auch der Kasseler Fans, die sich da auch, oder der Fanszene, die sich da auch sehr reingehängt hat. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass man da jetzt eben ja, es so weit ge gemacht oder das umgesetzt hat, dass man da wirklich, dass es da flexiblere Lösungen gibt. Also, dass wenn da Auswärtsfans sich ankündigen mit mehreren oder mit vielen Stehfans, sage ich mal, mit vielen, die stehen wollen, dann können die auch da mit ihren 400, 500 Leuten stehen im A-Block. Also, ich denke, das ist so mit die beste Lösung, die man da jetzt noch finden konnte.
Hoffen wir mal, dass dann auch mehr kommen. Also, dass es dann auch vielleicht mal wieder so den einen oder anderen Wechselsingsa gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele gestern da waren. Also, als ich am Ende da lang gegangen bin. Aber gut, bei den Wetterbedingungen und was da alles angekündigt war, weiß ich auch nicht, ob ich die Fahrt von Freiburg auf mich genommen hätte.
Nee, also das konnte man, glaube ich, nicht erwarten.
Nee, aber ein
Aber
paar
es ist
waren da.
ganz,
Also,
ja.
ich habe eine HER-EAC, wenn das so im Kopf, weiß ich nicht mehr. Ja. Zweite Thema, was wir hatten, war Zweitmarkt in der App. Der ist mittlerweile da und scheint auch zu funktionieren.
Ja, habe ich jetzt auch einiges Positives drüber gelesen. Hat ein bisschen gedauert, bis das kam. Wollte man ja, glaube ich, eigentlich ursprünglich zum Saisonstart schon umsetzen. Das hat nicht funktioniert. Aber insgesamt ist das eine gute Sache, dass da eben Dauerkartenkunden, die ein gewisses Spiel oder ja, gewisse Spiele nicht sehen können, dass die eben ihre Karte anbieten können für andere. Also das ist eine gute Sache.
Sonst haben wir noch Eishockey-Jugend. Habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen.
Erzähl mal, wie war's denn in Mannheim beim Turnier?
Es war auf jeden Fall lang in Mannheim.
Lang, wie lang denn?
Ich war 6 Tage in Mannheim tatsächlich. Also es war, um da ein bisschen auszuholen, es ist immer von der U9 bis zur U13 gibt es den Kids Cup. Den richten die Mad Dogs aus oder EKU. Und dann gibt es für die größeren Teams U15 und U17 das Robert-Müller-Gedächtnisturnier. Das wird vom MERC ausgetragen oder ausgerichtet. Und dann ist das immer im Wechsel. Also eins ist zwischen den Jahren und eins ist dann zu Jahresbeginn. Dieses Jahr war es so, dass der Kids Cup zwischen den Jahren war und wir mit den Young Huskies von der U9 bis zur U13 auch komplett da waren. Die U9 und U11, die spielen dann die ersten beiden Tage das Turnier und die U13 spielt dann, dadurch, dass sie auf Großfeld spielen, spielen die dann quasi Tag 3 und 4. Ja, und die U15, die hat dann im neuen Jahr beim Robert-Müller-Gedächtnisturnier mitgespielt und die U17 musste dann leider absagen, weil die nicht genügend Spieler zusammenbekommen haben. Sonst wären die auch da gewesen. Ja, war insgesamt eigentlich ein großer Erfolg. Gab ja auch einen guten HNA-Artikel dazu mit Foto vom Kids Cup-Sieger in der Altersklasse U13. Also das waren wir dann, die Young Huskies. Den ersten Platz gemacht. Die U11 hat einen starken zweiten Platz gemacht. Nach einem krassen Fight eigentlich im Halbfinale gegen ein französisches Team. Also im Penaltyschießen dann weitergekommen und dann war so ein bisschen im Finale leider die Luft so ein bisschen raus und musste sich dann Peiting geschlagen geben. Die U15 hat den dritten Platz gemacht und die U9 hat den vierten Platz gemacht. Also allesamt gute Platzierungen. Auch die ein oder andere den Einzel-Award mitgenommen. War eigentlich ganz nett. Dieses Jahr tatsächlich. Hat echt Spaß gemacht. Und mal schauen,
wie muss man sich das vorstellen? Sind dann alle Spieler, also alle Teams im gleichen Hotel oder in der gleichen Unterkunft, sodass man dann auch mal irgendwie untereinander in Kontakt kommt oder ist da jeder für sich?
Ja, ich glaube, es ist schon jeder so ein bisschen für sich. Also es gibt irgendwie, glaube ich, so Empfehlungen vom Hotel. Als wir das erste Mal da runtergefahren sind, ich weiß gar nicht, vor 3 Jahren war das, glaube ich, hatte ich mal so ein Hotel angefragt mit so einem Kontingent. Und zumindest war es jetzt so, dass U9, U11 im selben Hotel waren, ne? Also die untereinander. Und die U13 war dann auch in dem Hotel. Das ist, aber sonst weiß ich gar nicht. Nee, so andere haben wir jetzt eigentlich nicht dort getroffen.
Also die Jungs konnten jetzt nicht ihre Französischkenntnisse irgendwie aufbessern.
Nee.
Kontakt mit den Kids aus Frankreich.
Nee, ich glaube so nach dem Halbfinale der U11 wäre das auch nicht mehr so geil gewesen dann. Aber gut, dann fährst du ja eh nach Hause an dem Tag. Okay. Nee, aber also, weiß gar nicht. Also da war jetzt zum Beispiel Darmstadt war ja auch da. Die nehmen sich dann kein Hotel vor Ort, ne?
Oder wenn klar, ja.
Je nachdem, wo die Teams dann halt herkommen. Aber das teilweise gab es das, also wir haben mal ein Turnier gespielt in Erfurt, da war dann, wurde dann vorgeschlagen und dann waren dann 4 oder 5 Teams im selben Hotel. Aber, na gut, was machen die Kinder dann, also ob die jetzt quasi untereinander dann nachts im Hotel rumlaufen oder dann mit 5 Teams, weißt du auch nicht, ob du unbedingt den anderen sagen willst, auf welcher Etage man schläft. Ja. Aber der Gedanke, habe ich schon verstanden, den du meintest, wäre natürlich eigentlich auch ganz cool, aber teilweise hast du ja auch, du hast auch kaum Zeit, also ich meine, manche müssen dann früh raus, wir hatten dieses Jahr echt Glück mit dem Spielplan, dass wir in der Regel echt spät gespielt haben, wir haben mit der U13, dadurch, dass wir Gruppensieger geworden sind, hatten wir das erste Spiel, ich glaube um 13 Uhr, dann am zweiten Tag, vorher war noch so Skills Competition, aber sonst hätten wir erst um 13 Uhr wieder da sein müssen oder um 12 Uhr irgendwas dann zum Treffen. Und andere spielen dann morgens um 8 schon. Also dann siehst du dich im Hotel auch kaum. Ne? Ja. Aber es gibt dann schon, also bei U15 waren von uns welche in einem Hotel zusammen mit den Klosterseern, ja, oder sowas. Aber auch so, sag ich mal, du triffst dich da auf der Tribüne und dann quatschst du da halt mal mit anderen.
Wahrscheinlich immer dieselben Gesichter, die du dann siehst, ne?
Ja, also so die Eishockey-Welt
ist wirklich, und so weiter.
Ist wirklich klein, ne? Also so, man kennt sich da schon, ja. Also sehr erfolgreich zwischen den Jahren gewesen und jetzt geht's wieder in den Ligabetrieb über und da winkt eigentlich noch ein relativ straffes Programm. Mal gespannt.
Das heißt, deine Wochenenden sind wieder verplant.
Ja. Teilweise mit 3 Spielen am Wochenende.
Okay, das ist krass.
Ja. Wir werden Zeit zum Aufnehmen finden, hoffentlich.
Ja, müssen wir. Also die 3 Monate Pause, die wir jetzt hatten, wie viel waren es? Doch, 3 Monate
Pause.
Ja, das waren,
glaube ich, 3 Monate Pause.
Regulär ein Vierteljahr, das kann man nicht akzeptieren.
Also wenn wir so weitermachen, sind wir in Rente, wenn wir die 200. Folge aufnehmen.
Genau, das kann nicht unser Anspruch sein.
Nee, sollte eigentlich nicht der Anspruch sein. Und eigentlich gibt es ja auch immer genug zu reden. Ne?
Also. Ja, eben. Also, wie gesagt, wir haben das jetzt haben wir viel erzählt, aber das ist ja eigentlich schon komprimiert jetzt, was passiert ist in den letzten 3 Monaten.
Das ist schon sehr komprimiert eigentlich, ja.
Ja.
Was ist sonst noch passiert? Es gab ein Wintergame Hast du das gesehen? Weißt du, wer gespielt hat?
Das habe ich mitbekommen, also dass Dresden das ausgerichtet hat. Die haben ja schon Erfahrungen mit diesen Events gegen die Eisbären. Berlin hat sich ja angeboten bei der Fanbasis und bei der Nähe. Also das habe ich mitbekommen und ich weiß auch, dass die Eisbären nach Verlängerung gewonnen haben. Aber ich kann diesem Brimborium seit Jahren nichts mehr anfangen. Also ich fand das am Anfang geil, als das so ein bisschen hochgekommen ist in diesen Stadien und so. Aber mich juckt das einfach nicht mehr, weil ich finde, es ist dann im Großen und Ganzen doch immer wieder das Gleiche. Ja, holt mich nicht ab, ehrlich gesagt.
Also ich habe ja die ersten, weiß ich gar nicht, ich glaube alle, die es so gab, waren wir live da. Das ist vor Ort natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Jetzt hast du die Temperaturen gehabt, du hast eigentlich, sag ich mal, von den Zuschauern her natürlich wirklich viele Fans gehabt aus Berlin und auch aus Dresden. Du hast eine Stadt gehabt, die dahinter steht. Du hast ein Stadion gehabt, was sich dafür anbietet. Du hast Temperaturen gehabt, die zu so einem Wintergame gehören. Auch so, man wird ja auch besser, also diese komplett durchsichtigen Banden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das erste Mal war oder ob sie vorher schon mal gab, war jetzt auch ein paar Mal nicht mehr im Stadion. Also so von dem Event her, glaube ich, ist das schon ziemlich cool. Also so, klar, in Deutschland ist es nicht so schlimm, sage ich mal, wie so ein Winterclassic in der NHL oder sowas, was dann gefühlt einen halben Tag dauert. Aber so, ich fand's nett. Natürlich weiß ich nicht, wie die Umstände so auf dem Eis waren. Aber so vom Spiel her fand ich es auch ganz interessant. Ja. Und?
Also ich bin vielleicht auch von dieser ganzen Sache geheilt. Also ich war bei zwei von diesen Event-Games mal. Das eine war dann in 2016, wo die Huskies im Frankfurter Waldstadion gespielt haben gegen Frankfurt.
Das war natürlich 35
Grad. Ja, genau. Also wirklich Summer Game. Also das war wirklich, das war brutal heiß. Und gut, Huskies haben das Ding dann auch gewonnen. Das fand ich ein Riesen. Natürlich, weil die Huskies beteiligt waren, fand ich gut. So, und das erste Spiel, das ich da mitgemacht habe, das war 2010 auf Schalke. Ja. Eishockey-WM. Deutschland gegen die USA und da hatten wir Karten unter dem Eis, unter Eislevel. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Da dachte ich, okay, wir haben...
Wir auch.
Kennst du? Ja. Da haben wir nebeneinander gesessen, da kannten wir uns noch nicht, ne?
Ja, also wir hatten Stehplätze, wir hatten diese Tribünen, die quasi da zusätzlich reingebaut haben, die unterhalb dieser Stehtribüne waren.
Um diesen Rekord zu knacken, ne?
Genau,
diesen Weltrekord.
Und da standen wir auf diesen... Und du hast halt, wenn du da gestanden hast, hast du ab der roten Linie... Hast du das gegnerische Eis gesehen quasi, also das gegenüberliegende Eis? Ja, du hast eigentlich nur auf
das
geguckt.
Das war eine Sache da, das ist uns verkauft worden, der Top-Sitzplätze nah am Eis und so weiter, ganz nah dran. Und ich habe mich riesig gefreut, ja, dann hingesetzt unterhalb der Eisfläche. Und ich habe dann nur hochgeguckt auf diesen Videowürfel, einfach quasi steil hochgeguckt, um das Spiel überhaupt zu sehen. Und dann war mein Nacken erstmal erledigt für die nächsten 2-3 Tage. Und seitdem bin ich von diesen Event-Games im Großen und Ganzen geheilt. Also ich gucke es mir auch überhaupt nicht mehr an. Ich fühle das null. Aber es gibt natürlich trotzdem noch diejenigen, die da denen die Bude einrennen oder die es, wie du zum Beispiel, die sich's angucken oder die auch hinfahren. Ja, sollt ihr mal machen, ich bin raus.
Du hattest aber noch den großen Vorteil, du hattest Sitzplätze, konntest zumindest auf Toilette gehen und hast was zu trinken und zu essen bekommen. Das war nämlich für diesen Innenraum auch überhaupt gar nicht geplant. Das war schon echt grenzwertig. Und da haben zum Glück waren da nette Leute, die in diesen regulären Stehrängen standen, die dann noch quasi mal Getränke geholt haben für uns unten drin. Bis dann irgendwann mal im dritten Drittel so ein Männchen mit so einem Bierding hinten drauf kam. Also das war wirklich so schlecht organisiert und es wurde tatsächlich besser.
Also hat man dann tatsächlich auch gelernt aus diesen Sachen, aber bei der WM, das war wirklich, da ging es vor allem darum, diesen Weltrekord zu knacken. Und da hat man wirklich, da ist anderes hinten runtergefallen.
Ja, das war echt krass. Also das war auch wirklich scheiße. Also muss man auch einfach mal so aussprechen, das war jetzt dass die Deutschen da gewonnen haben, ja, total super. Aber also so dieses drumherum, das war einfach, haben wir beide schlechte Erfahrungen gemacht. Die Leute, die im Oberrang saßen, die haben es wahrscheinlich total geil gefunden. Aber haben wir auch draus gelernt.
Genau.
Wo wir demnächst Sitzplätze nehmen oder sowas. Oder danach genommen haben, ja. Nee, aber so, also Dresden ist auch eine Stadt, die sich einfach dafür anbietet. Schon, glaube ich, zweimal eine DL2 davor ausgetragen gegen Weißwasser jeweils. Und
das eine Mal unter der Sprungschanze war das, ne?
Nee, die waren, glaube ich, immer im Rudolf-Harbig-Stadion.
Okay. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war, ich weiß gar nicht mehr, wo
Das
genau,
hat
aber
Krimmitschau
das war in
gemacht,
diesem
oder?
Auf. Bitte? Ach, das war
Da
Krimmitschau,
Krimmitschau
okay.
war, glaube ich.
Es war Krimmitschau und Weißwasser. Okay, ja, hast recht, ja.
Ja. Die haben das so ausgeführt. Und ja, auch so in diesem, das Stadion bietet sich dafür an, du hast da steile Ränge, du hast ja, eine Stadt, die das auch irgendwie, also so überall sind Fahnen und sowas, die ganze Stadt weiß Bescheid, dass da irgendwas ist. Weiß nicht. Sage ich auch immer, wo wir auch jetzt in Mannheim waren, da kommst du im Bahnhof rein, da hängt ein riesen Adler, Eishockeystadt Mannheim. Wenn du in Kassel reinkommst, siehst du weder was vom Fußball, noch vom Handball, noch vom Eishockey.
Da holst du dir eine Erkältung im Bahnhof Wilhelmshöhe.
Das auch.
Das ist das Erste, was du bekommst.
Palast der sieben Winde. Naja, und dann musst du beim Sturmtief noch da aussteigen und weißt gar nicht, wo du bist.
Ja, das strandest du noch in Kassel. Ja.
Gut, aber wenn man sich das jetzt nochmal anschauen will, ich empfehle allen, guckt euch das Feuerwerk am Ende an. Also sehr, 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 sehr interessant. Ich wusste nicht, dass man ein Feuerwerk so genießen kann. Das ich saß mit den Jungs auf dem Sofa und wir haben echt, echt viel gelacht. Ja. Gut, sind wir durch, ne?
Ich denke schon, ja. Knappes Stündchen.
Ja, so zum Wiedereinkommen. Bisschen weniger als eine Stunde. Ja, passt soweit, aus meiner Sicht. Hätte jetzt nichts mehr, glaube ich, wo wir unbedingt noch drüber sprechen müssen.
Nee. Krefeld, Sonntag. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also das werden wir, glaube ich, als Anhaltspunkt nehmen für die nächste Folge, wann auch immer wir die aufnehmen. Aber das wird so ein Wahrsager für die Huskies.
Ja, glaube ich auch. Krefeld ja nochmal nachgelegt auf der Torhüter-Position, ne?
Ja. Mal gucken, wie häufig der spielt, dann ja aus den Birken und ob er es schafft, den Felix Bick abzulösen als Nummer 1.
Also ich kann mir so vorstellen, so ein Szenario irgendwie, jetzt nehmen wir mal eine Playoff-Serie Kassel gegen Krefeld und dann, die, weiß ich nicht, aus den Birken, Bick zweimal schwach und dann bringen die den aus den Birken und also ich habe da echt so Horrorszenarien vor mir, aber die wollen wir jetzt gar nicht hier laut aussprechen.
Krefeld mit aus den Birken und wir mit Maxwell.
Boah, möglich ist alles, ne?
Glaube ich nicht. Über Brandon Maxwell haben wir gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein.
Wir haben auch nicht über die Verletzung gesprochen. Von Philipp Maurer und auch von Tim Bender.
Das stimmt, ja, aber...
Vielleicht nehmen wir ja nächste Woche nochmal auf.
Könnte sein. Hast du Zeit?
Ja, kriegen wir hin.
Jetzt lehnen wir uns, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster. Aber wir versuchen es. Nächste Woche nochmal eine Aufnahme direkt nach dem Krefeld-Spiel am Montag.
Dann können wir auch ein bisschen intensiver über das Krefeld-Spiel sprechen.
Ja.
Machen wir eine
Spielanalyse. Okay, das war jetzt nicht abgesprochen, aber wir versuchen es einfach mal.
Machen wir eine Spielanalyse.
Ja, genau.
Jawohl. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, ich wünsche dir ein schönes Eishockey-Wochenende.
Danke. Das wünsche ich dir auch. Wo bist du unterwegs?
Ich bin in Düsseldorf und in Iserlohn und dann am Sonntag, aber tatsächlich zum Krefeld-Spiel wahrscheinlich
sehr
zu Hause
gut.
Auf der Couch.
Sehr gut. Ja.
Ja. Und nicht in der Eishalle.
Alles klar. Wer Lust hat, Sonntag Radio HNA, da bin ich wahrscheinlich auch dabei und eventuell auch Tim Bender, habe ich gehört, der am Sonntag schon einen Riesenjob gemacht hat als Co-Kommentator im zweiten Drittel. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich, du warst ja in der Halle, du hast es ja in der Arena, Entschuldigung, du hast es ja wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Ich habe ihn nur gesehen, aber gehört habe ich nicht. Ja.
Das da auch nochmal eine Empfehlung, wer die Möglichkeit hat, sich das Spiel nochmal im Real Life anzuschauen. Huskies gegen Freiburg, zweites Drittel, Tim Bender als Co-Kommentator, es war ein Fest. Also kann man nicht wiedergeben, muss man gehört haben.
Sehr gut.
Und vielleicht wiederholt er das nochmal am Sonntag bei Radio HNA.
Damit verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.